Personen des Glaubens. Clara von Assisi. Beginnen möchte ich mit ein paar Fotos, die wir uns angucken können. Und einige davon sind Maria zu verdanken. Du warst ja erst letztens in Assisi und bist auf den Spuren unter anderem von Franz und auch Clara gewesen. Ja, Maria, erzähl mal, was sieht man hier?
Ich denke, das ist der Vorplatz. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Franziskus oder von der Klaren Kathedrale ist. Aber ich glaube, Franziskus Kathedrale.
Also den beiden haben so richtig große Kirchen gebaut, ja?
Also man kommt da an auf der Autobahn und es sieht aus wie ein großer Steinhaufen, wirklich. Also dieses Assisi.
Ja.
Mit riesengroßen Mauern, die schon von Weitem zu sehen sind. Und wenn man dann so in die Stadt reinkommt,
hier ist der Steinhaufen, ja.
Ja, das sieht auch von Weitem noch anders aus. Also wirklich wie ein Steinhaufen. So ist das ja schon, das differenziert sich ja schon ein bisschen. Aber in der Stadt dann also wunderschön. So enge Gassen. Das hier ist eine Glocke, die wurde errichtet. Eine Friedensglocke, also symbolisiert alle Weltreligion. Das ist ja der Vorplatz, also es war der Vorplatz von der Franziskuskathedrale. Ja, und da ist auch der Franziskus aufgebahrt drin, also im Sarkophag liegt der da oben auf dem Altar irgendwie. Und das hier sind so Utensilien, die er hatte, seine Kutte, dann die, die Ordensregeln, die er aufgeschrieben hat. Das ist schon ganz interessant.
Ja, das Bild wirst du nicht kennen, Maria. Denn das ist von mir rausgesucht.
Ach so.
Aber du kennst die Gegend, ja? Nee, ich meine das nächste.
Ach, das nächste.
Zwischen hatten, ja.
Ach so, okay.
Sagt dir das was? Ja.
Nee.
Das ist in San Damiano. Und zwar dort, wo die Clara von Assisi den größten Teil ihres Lebens verbracht hat. Dort geht es auf dieses kleine Kirchlein zu. Wir können mal weiterschauen. Wir gehen also diesen Weg lang, sehen dann diese Empfangshalle. Schlicht, robust, mittelalterlich. Und hier ist die Klausur, dieses Eingeschlossene, in der dann die Nonnen leben, in der die Menschen, die Frauen leben, die ein Leben in einer Abgeschlossenheit für sich beschlossen haben. Auch schön gestaltet. Ein kleines Kirchlein, also nicht so prunkvoll wie riesige Kathedralen, sondern wirklich schlicht und einfach. Und dieses Bild, dieses Gemälde ist ziemlich alt und es kann durchaus sein, dass das auf einem guten Vorbild ruhte, sodass wir uns vorstellen können, das könnte Clara von Assisi gewesen sein. Moment, das nochmal zurück. Ja, schaut sie euch mal in Ruhe an. Bisschen schlafmützig, ja. Vielleicht muss man sich auch erst an diese Art der Malerei gewöhnen. Ist ja mittelalterliche Malerei. Dieser spitze Mund, die lange Nase, die Augen, die ziemlich genau wissen, was sie wollen, denke ich. Nun, wie eine Heilige sieht sie vielleicht nicht aus. Ich weiß nicht, Heiliger. Und in diesem San Damiano befindet sich noch ein anderes Gemälde, ein Gemälde der neueren Zeit. Ich finde, das ist auch sehr interessant getroffen. Das lassen wir einfach mal stehen. Das kommt unserem Sehempfinden, glaube ich, noch besser entgegen. Man sieht eine Frau, die Liebe und Leidenschaft ausstrahlt. Und wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, dass man diese Hand, die dieses Kreuz umfängt, gar nicht genau zuordnen kann. Wem gehört denn die nun? Aber ihr habt ja Zeit, das anzuschauen. Ich hatte ja schon, als ich über Franz von Assisi geredet hatte, auch etwas über Clara erzählt. Clara, der Name bedeutet die Leuchtende, die Strahlende, Klarheit. Ja, es ist schon mal wunderbar, wie auch Eltern ihren Kindern, auch gerade ihren neugeborenen Mädchen, für Namen geben, die schon etwas hineinlegen an Wünschen, an das darfst du werden, dann darfst du dich entwickeln. Werde die Strahlende. Und ich möchte mich auch nicht allzu lange aufhalten, ihr Leben zu schildern, sondern vielmehr auf ein, zwei Punkte eingehen. Warum sie so geworden ist und was das für uns heute zu sagen hat. Deswegen danke ich auch Maria noch mal ganz herzlich. Sie hat mir ein altes Buch vorbeigebracht, das in ihrer Kindheit sehr gut gelesen wurde. Man sieht es. Und da sind Beschreibungen, Lebensbilder von Heiligen drin. Heiligen, wie man doch Heilige definiert. Jedenfalls, ich finde das schon spannend, das Buch, weil es erzählt von Menschen, die ein außergewöhnliches Leben hatten. Und wenn wir das lesen, dann bekommen wir gleich auch eine größere Perspektive, wie ein Leben sein kann. Dass es nicht so in diesem Trott, den man normalerweise kennt, verlaufen muss, sondern dass es viel, viel mehr sich entwickeln kann, viel verrückter sein kann, viel intensiver, liebevoller, kämpferischer. Und da ist, glaube ich, auch die Berechtigung, dass man hier ein Buch geschrieben hat und eine Seite ist der Clara gewidmet. Und weil die das so gut auf den Punkt gebracht haben, dieses Leben, möchte ich euch das mal vorlesen. Und dann wisst ihr eigentlich auch schon relativ viel. Ich möchte nur dazu sagen, dass das, was hier geschrieben ist, natürlich auch ein bisschen klischeehaft geschrieben ist. Ein Leben lässt sich nie in einfachen Worten schildern und ist meistens viel komplizierter, viel verworrener, als man so einfach schildern kann. Trotzdem finde ich, es ist hier sehr schön dargestellt. Als die Mutter der Heiligen, Hortulana von Assisi, in gesegneten Umständen war und Gott um eine gute Entbindung anflehte, vernahm sie innerlich die Worte: Weib, fürchte dich nicht. Du wirst ohne Gefahr von einem Licht entbunden werden, welches die Welt erleuchten wird. Dieses Wort bewahrheitete sich. Das Kind wurde auf den Namen Clara getauft. Im Jahre 1194 kam es zur Welt. Seine Jugendzeit war beständige Übung von Demut, Nächstenliebe und Reinheit. Als Clara das Glück hatte, den heiligen Franziskus von Assisi zu hören, wünschte sie unter seiner Leitung den Weg der Vollkommenheit zu betreten. Er pflanzte das Verlangen nach einem klösterlichen Leben in ihr Herz. An einem Palmsonntag ging sie prächtig gekleidet in die Kirche. Beim feierlichen Gottesdienst schnitt Franziskus die Haare ab und bekleidete sie mit einem Bußgewande. Hierauf führte er sie in das Benediktinerkloster von Assisi. Bald brachte sie Franziskus nach San Damiano. Dort verschloss sich die Braut Christi ganz in die Einsamkeit. Es folgten ihr auch ihre Schwestern und ihre eigene Mutter nach und verlangten, das Bußgewand zu tragen. Während weniger Jahre wuchs die Gemeinschaft zu einer großen Zahl an. Clara unterwies die Nonnen durch Worte und besonders durch ihr leuchtendes Beispiel. Dabei war sie äußerst bescheiden. Als Äbtissin tat sie die niedrigsten Dienste und lebte im Kloster wie eine Magd. Auch pflegte sie sehr gern die Kranken. Ihre Abtötungen waren außerordentlich. Nie trug sie Schuhe. Sie war in ein raues Gewand gekleidet und schlief nur wenige Stunden. Gott suchte sie durch langwierige Krankheit heim, um sie noch mehr zu prüfen. 28 Jahre lang war sie fast immer bettlägerig und konnte nur beten und Handarbeiten verrichten. Und gerade in dieser Zeit kam eine arge Heimsuchung über das Kloster. Die Sarazenen drangen in das Kloster ein. Kurz entschlossen stand die Heilige von ihrem Schmerzenslager auf, eilte in die Kirche, nahm die Monstranz, das ist ein Gefäß, wo ein Stück des Abendmahls aufbewahrt ist, was in der katholischen Kirche als sehr heilig angesehen wird, mit dem Allerheiligsten in ihrer Hand und ging an der Spitze ihrer Schwestern den Eindringlingen entgegen. Und siehe, diese wurden von diesem Anblick so ergriffen, dass sie fluchtartig das Kloster verließen. Im Jahre 1253 entschlief sie und wurde wenige Jahre darauf schon heilig gesprochen. Vielleicht dazu noch ein paar Anmerkungen. Als Clara gestorben war, war Assisi leer von Menschen. Alle strömten hinaus. Alle wollten sich verabschieden von ihr. Und selbst hohe kirchliche Würdenträger waren an dieser Stelle, wo sie gestorben ist, geneigt, sie augenblicklich heilig zu sprechen. Das, was normalerweise einen richtig langen Vorlauf braucht, Frauen ganz selten drin auftauchen. Sie waren sowas von begeistert. Kann ich mir nicht wirklich gut vorstellen. Aber dann sieht man, was für eine Kraft von dieser Frau ausgegangen sein muss. Was ist das für ein Geheimnis? Ja, sie wurde geboren in eine adlige Familie hinein. Favarone de Offreduzio de Bernardino, so hieß der Vater. Und auch die Mutter war adlig. Und die Clara, auch Chiara genannt, Chiara oder Claire, sie genoss eine sehr gute Ausbildung. Sie konnte verschiedene Sprachen, konnte lesen, schreiben, und das war für die damalige Zeit richtig was wert, für eine Frau vor allen Dingen. Und es war auch eine Zeit, in der das aufstrebende Bürgertum, was in Assisi auch aktiv geworden ist, gegen die Adligen standen, die so ihre althergebrachten Rechte hatten. Und der Krieg, in dem Franz zog, zwischen Assisi und dem benachbarten Ort, wie hieß er? Nicht so wichtig, der fand statt zwischen dem aufstrebenden Bürgertum, auf dessen Seite Franz kämpfte, und den Adligen, die in die benachbarte Stadt flohen. Und Franz wurde ja dann dort in der benachbarten Stadt gefangen genommen und hatte ein Jahr ein echt bescheidenes Leben in Gefangenschaft. Irgendwann sind die Adligen wieder zurückgekehrt. Und interessanterweise in diesem Spannungsfeld lernen sich Menschen kennen. Ich denke, dass die Clara schon sehr frühzeitig unglaublich sensibel war für das, was den Kern des Lebens ausmacht. Und ich glaube, dass es dieses war, was sie so anziehend fand bei dem Franz. Der Franz hat allen Reichtum, es ist ja, kommt ja aus einer Familie, die bürgerlich sehr reich gewesen ist, Tuchmacher, die hatten viele, viele Grundstücke und die konnten einfach so ausgeben, was sie wollten. Der hat all dem abgesagt. Und an ihrem 18. Geburtstag, da ging es um ihre Verlobung. Wen heiratest du mal? Wie läuft dein Leben weiter? Schön in den Bahnen, die vorgezeichnet sind. Keine Ahnung, was in Clara abging. Jedenfalls ging sie hinaus zum Franz und fragte ihn um seinen Rat. Also sie ging hinaus zu dem Franz, den sie verehrte. den sie liebte, den sie freundlicherweise als ihren Vater ansah. Ich weiß nicht, was Franz ihr geraten hat, jedenfalls war es unmittelbar danach, dass sie von zu Hause floh. Nicht so schön wie in dem Buch beschrieben, sondern etwas rauer, dass sie in einer kleinen Gemeinschaft von Menschen dann dieses Gelübde ablegte, das Armutsgelübde, dass sie auch Franz gehorsam sein wollte und der dir die Haare abschnitt, dass sie ihre die Tonsur anlegte, dass sie ab jetzt ein Leben in Einsamkeit, in Entbehrung lebte. Und die Clara wollte das unbedingt. Und dieses Bußgewand, das ist ja schon mal aus sehr rauem Stoff, sehr einfach. Und man sagt, dass die Clara unter diesem Gewand noch eine Schweinshaut getragen hat. Also richtig borstig. Normalerweise sagt man, also eine Wollunterwäsche ist ja schon hart. Ja, also das ist ja, stellt euch das vor, den ganzen Tag Wollunterwäsche. Nee, also das haben die damals unter Buße verstanden. Das musste wehtun. Und Clara hat es übertrieben. Schweinshaut. Was will man damit machen? Wieso macht man das? Fasten ohne Ende. Den Körper ausmergeln. Barfuß ist ja noch okay, aber die haben echt körperlich gelitten. Um in ihrer Seele einen Reichtum zu entfalten, der reicher nicht sein kann. Was ist das für ein Widerspruch? Wisst ihr, die Clara hatte einen einfachen Grundsatz. Man kann ihn Ordensregel nennen, aber es ist ein ganz einfacher Grundsatz. Und dieser Grundsatz ist für uns heute, glaube ich, genauso interessant. Die Ordensregel hieß, einfach das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus zu beachten. Punkt. Das können die Freikirchen nicht besser formulieren. Also ich meine, da ist nicht viel drumherum, da ist nicht mehr. Da muss man nicht viel wissen, man muss nicht viel beachten. Man guckt einfach ins Evangelium rein, liest, versteht und tut. Mehr nicht. Die Clara hatte Schwestern, zwei. Die eine hieß Beatrice. Beatrice heißt, was heißt Beatrice? Die Glückliche oder die Seligmachende. Ja, ja. Die andere Schwester hieß Agnes. Das heißt die Reine oder das Lamm. Und sie hatte noch eine Freundin, die Pazifika, der Friede. Und ihre Mutter, Hortulana, hieß das kleine Schwert. Und so haben diese Frauen haben sich zusammengefunden und sind der Clara ins Kloster gefolgt. Zwei Schwestern, Freundin Pazifika und die Mutter, wie hieß die Mutter? Hortulana, muss man erstmal aussprechen, ja, damit es verinnerlicht wird. Hortulana, genau. Sie folgten ihr ins Kloster. Sie waren von dieser Idee, allen Reichtum sein zu lassen, so angetan, dass sie es umgesetzt haben. Nun, die Herren Adligen fanden das überhaupt nicht gut. Also als sie mitbekommen haben, dass auch die Schwester noch ging, dann haben sie versucht, mit Gewalt sie aus dem Kloster zu holen. Man sagt, die Schwester Agnes wurde, als sie sich am Altar festhielt, so schwer, dass sie sie nicht wegbekommen haben. Männliche Gewalt hatte keine Chance gegen weiblichen Lebenscharme. Was hat denn dir Clara bewegt, diese Armut zu leben? Ja, sie hat selbst gesagt, dass man nicht über weltliche Dinge sprechen soll, immer nur über Gott. Und sie hat mit den Kirchenobrigkeit hat sie gekämpft, dass sie in ihrer Gemeinschaft nicht verpflichtet ist, etwas geschenkt anzunehmen. Das muss man sich vorstellen. Sie wollten sie verpflichten, dass sie Geschenke annehmen müssen. Ländereien, alles, was man so zum Leben braucht und schön und gemütlich ist. Nein, sie wollten arm bleiben, sie wollten arm bleiben. Was ist eigentlich an Armut so Besonderes? Vielleicht können wir das mal zusammentragen. Was kommt euch in den Sinn? Also, wenn ihr Armut denkt, was könnte denn daran positiv sein? Gibt es irgendwas? Wir wollen ja dem Geheimnis der Klara auf die Spur kommen.
Es ist einfacher. Also mancher Ballast.
Es ist einfacher?
Ich merke das jetzt mal so beim Camping oder so, wenn du nur mit einem Minimum an Sachen unterwegs bist, doch geht out.
Okay, ist einfacher.
Es ist ja ein bisschen hilfsbereit.
Arme Leute sind hilfsbereit?
Ja.
Okay.
In Russland, ja.
Ja, okay. Ja, schön zu hören.
Sie müssen nicht Angst haben, um irgendwelche Schätze oder Reichtümer, die sie haben.
Die Angst fällt weg.
Man wird nicht abgelenkt von irgendwas.
Mhm.
Dass man sonst schnell mal anmacht. Oder
ja.
Man kommt vielleicht eher zur Ruhe.
Ein Schutz vor Überheblichkeit oder Arroganz.
Okay. Die sind mehr zufrieden mit ihrem Leben als Reiche. Ja.
In Russland, hier weiß
ja,
ich.
Ja.
Das ist immer die Frage, wo fängt Armut an?
Ja,
also,
ja.
Wo fängt Reichtum an? Das ist ja auch so.
Ich weiß bei uns zum Beispiel sehr, sehr arme Leute, die wirklich sie mit letztem Stück Brot geben andere, wenn sie sehen, dass sie haben Hunger.
Ja. Das ist faszinierend, ja. Und die Reichen verschließen ihr Herz. Jesus erzählt ja auch dieses Bild von dem Reichen, bei dem der arme Lazarus liegt. Und er darf nicht das bekommen, was er braucht. Komisch, was hat der Reiche davon? Ja, das ist, also all diese Argumente, die machen ja schon fast Lust darauf, einmal etwas ärmer zu sein. Ich meine, überlegt euch mal, was ihr den Tag erzählt und was die Leute um euch herum auf Arbeit oder im Freundeskreis den Tag lang erzählen. Womit seid ihr beschäftigt oder womit sind die Leute um euch herum beschäftigt? Was erzählen sie alles? Meine Erfahrung ist, dass die meisten Gespräche eigentlich sowas von belanglos sind und einfach nur immer mit dem, was man gerade so an diesem Besitz verwaltet, sei es das Handy, sei es der Garten, sei es die Ärzteschaft oder sonst da was, alles dreht sich nur um diese kleinen nebensächlichen Dinge des Lebens. Und wenn man mal einfach mal hineinwirft und sagt, ist das nicht wunderbar, Frühling? Also, es geht wieder sofort ins Banale ab. Also, das, was man besitzt, verhindert ganz gerne, muss es nicht, aber tut es ganz gerne, dass man ins grundsätzliche Denken kommt, ins grundsätzliche Denken und Fühlen, in das, was unmittelbar hier reingelegt ist vom Schöpfer. Es wird verwischt. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Klara das so empfunden hatte. Denn man sollte sich so ein adliges Leben ja nicht als Wonne im Paradies vorstellen, sondern das sind harte Kämpfe, Besitzkämpfe, die da rausgehen. Und dann geht es um Vermählung und da geht es nur um irgendwelche Schätze, die hin und her verschoben werden. Und ich kann mir vorstellen, wenn so ein sensibler Mensch, ein sensibles Mädchen das spürt und sie sehnt sich im Inneren in das, nach das, wozu ihr Leben bestimmt ist, nach dem Grundsätzlichen, dass sie das große Grausen und Kotzen bekommt. Und irgendwann sagt man, kommt der Punkt, nichts wie weg von hier. Das will ich nicht, das kann es nicht sein. Ich will mich nicht damit rumschlagen müssen. Ich will nicht Sklave meines eigenen Besitzes werden. Ich will nicht unter Menschen stehen, die mich aussaugen und ausdrücken. Ich will es nicht. Und ich glaube, dass auch gerade Frauen zu dieser Zeit, aber auch in unserer heutigen Zeit, hier einem größeren Druck ausgesetzt sind als Männer. Hineinzupassen, konform zu sein. Und dass Frauen aber auch einen größeren Freiheitsdrang verspüren können. Sich befreien von all dem, von dieser Last, von diesem Gepresstwerden. Könnte es das sein? Ich möchte euch nachher noch ein paar Zeilen lesen, die sie hat Briefe geschrieben, vier davon sind erhalten geblieben, an eine Agnes von Böhmen, die in Prag lebte. Die hat es ihr gleich getan. Sie ist ebenfalls königlichen Geblüts. Sie hätte Kaiserin werden können. Sie hat alles hingeschmissen. Sie wollte Menschen helfen, dienen. Und sie hat es getan. Ich frage mich, wie kann man das tun? Auch diese Agnes von Prag hatte einiges durch. Es gab mehrere Heiratspläne und die folgen ja oft zu einem gewissen adligen Zwang, ne? So, man muss ja gewisse Verhältnisse bedienen. Und die sind gescheitert und da hatte sie sich losgesagt von allem und hatte das Kloster gewählt. Also selbst schon nach Prag ist diese Armutsbewegung gekommen, von Italien nach Prag. Sie durchzog ganz Europa, bis nach Weißenfels ist sie gekommen. Denn wir haben das Klarissenkloster hier. Und wisst ihr noch, wer die erste Klarisse war? Sophia von Landsberg. 1280, glaube ich, rum. Also 50 Jahre später. Und Sophia von Landsberg hatte genau so ein Leidwesen. Die wurde mit 8 Jahren verheiratet. Verlobt. Mit einem Konradin, der war vielleicht 5 Jahre älter. Der wiederum wurde in Italien hingerichtet. Dann sollte ein nächster drankommen, ein viel, viel älterer Mann. Mit 13 Jahren sollte sie den verwitweten Konrad II. Heiraten. Hat sie auch gemacht, der starb 2 Jahre später. Hat sie gesagt, Schluss. Ich möchte dem Grundsätzlichen im Leben dienen. Ich möchte nicht in dieser Mühle sein. Ich möchte Gott dienen. Und so ist dieses Kloster hier in Weißenfels entstanden. In diesem Kloster übrigens durften nur Adlige aufgenommen werden. Das ist ja auch spannend, oder? Dass gerade die Herrschaft dieser Welt haben, das Bedürfnis haben, aus dieser Herrschaft auszubrechen. Und sich Wege zu suchen, die sie zum Grundsätzlichen führen. Und nun könnte man meinen, so eine Nonne, die hat ein Leben, naja. Also wenn ich so Nonnen angucke, sieht manchmal ein bisschen trist aus. So, ich weiß nicht, also vielleicht habe ich auch die Falschen bisher gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit. Also bei mir ist jedenfalls noch kein Funke übergesprungen, dass ich jetzt zum Beispiel sagen würde, diese Lebensweise, ich kann das voll nachvollziehen, dass sie das machen und ist klasse, sowas von gut, ist viel besser als alles andere. Vielleicht geht es euch anders, ich weiß es nicht. Aber die Clara, ey, die war echt verliebt. Die war verliebt in den Franz. Aber es ist eine andere Liebe gewesen. Na klar haben sie oft zusammengesessen, nicht allein, immer mit jemand anders. Und haben sich über geistliche Dinge unterhalten, in einer seligen Verfassung, die waren außer sich vor Glück. Vielleicht auch, weil sie endlich einen Seelenpartner gefunden haben. Die Die Sehnsucht zueinander war sehr groß, dass die Leute schon zu tuscheln begannen. Und da hat der Franz gesagt, es fiel ihm sicherlich sehr schwer, Clara, unsere Wege trennen sich hier. Der Clara ist es sehr schwer gefallen. Franz schenkte ihr ein Lamm. Und ein Weilchen später schenkte Clara dem Franz ein Gewand aus der Wolle des Schafes. Wie wird man so wohl dieses Gewand gewertschätzt haben, genauso wie dieses Schaf? Ist es nicht fast schon, als wäre der andere ganz in der Nähe? Als würde man ihn riechen können? Und die Brüder, die Minderbrüder, die Minoriten von Assisi, also diese Franz-Nachfolger, die hatten die Aufgabe gehabt, die Schwestern, die Minores Sonoros oder wie sie hießen, also diese Minderschwestern, diese armen Schwestern von Assisi, so hieß diese Bewegung, geistlich zu betreuen, Seelsorge zu geben und Gottesdienste vielleicht zu gestalten. Finde ich schon mal spannend, ja. Und die Brüder empfanden das irgendwann als Last. Vielleicht, weil es ja auch eine Versuchung darstellte. Man begegnete dem anderen Geschlecht und selber enthaltsam lebend. Puh, was machen die Hormone mit einem, ne? Und sie wollten sich aus dieser Verpflichtung lösen. Aber Clara kämpfte gegen Papst und Kirche, damit diese Verpflichtung erhalten bleibt. Dass diese Verbindung weiter bestehen bleibt. Daran sieht man, wie wichtig auch diese Begegnung zwischen den Geschlechtern ist, wenn sie in Heiligkeit geschieht. Ja, sie hatte Hungerstreik angedroht, also über dem normalen Maß des Fastens hinaus. Und interessanterweise schickte Franz öfters, man sagt so bis einmal pro Tag, einen Bruder zu den Klarissen, der etwas Probleme hatte, sei es körperlich oder geistig, also psychische Probleme, zur Clara, damit sie geheilt werden. Also, mal für euch, die Seelsorgekurs haben, ja, also ist schon interessant, ne? Da werden Männer zu Frauen geschickt, damit sie geheilt werden. Was passiert hier? Also ich kann mir das so erklären, dass in uns hinein, in das Leben eines jeden Menschen, ein Abbild der göttlichen Liebe gelegt ist. Ein etwas, was in den Träumen sich manchmal widerspiegelt, was auch in körperlicher Nähe seinen Ausdruck findet. Etwas, wo eine innige Seligkeit besteht, diesem oder jenem Menschen zu begegnen und ihn ans Herz zu nehmen. Und dieses Innige, diese vollkommene Liebe, die jeder in uns trägt und zur Entfaltung bringen kann und soll, diese auch in diesen Menschen geglüht hat. Und sie haben dieses vollkommene Bild nicht in ihrem Leben wiedergefunden. Weil das, was man aus diesem vollkommenen Bild heraus machte, war oft genug Schmutz und schlecht. Es war oft auch abscheuungswürdig. Es war nicht das innere Bild. Es war nicht die innere Schönheit, die innere Liebe. Und der Franz sieht den gekreuzigten Christus ganz schlicht und einfach als Ikone gemacht und empfindet diese innere Liebe zu diesem Menschen Christus. Und Clara sieht Franz und sieht in Franz Christus. Und das Bild der göttlichen Liebe, und es wurde stark, es entbrannte. Und man erachtete das, was in der Welt gewöhnlich als Liebe verkauft wird, für nichts. Weil es das nicht widerspiegelte, weil es das nicht wiedergab, das spürte man. Und so lese ich euch jetzt zum Schluss nochmal einen Teil des Briefes an die Agnes von Prag. Sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig, weil es ja mittelalterlich ist, aber er hat es in sich. Bevor ich diesen Brief lese, möchte ich euch noch ein paar Zeilen aus dem Hohelied lesen, welches die Clara in einem anderen Brief auch verarbeitet. Das Hohelied, das Lied der Lieder von Salomo. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name, darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meiner Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Dieses Liebeslied, welches, glaube ich, ziemlich gut ausdrückt, wie auch göttliche Liebe in uns hineingelegt ist und in einer Partnerliebe münden kann, aber nicht muss, sondern diese göttliche Liebe kann sich in allen Richtungen entfalten. Und jetzt lesen wir die Zeilen aus dem Brief, den die Clara von Assisi, der Agnes von Prag, schreibt. Der ehrwürdigen und heiligen Jungfrau, der Herrin Agnes, der Tochter des erhabenen und ruhmreichen Königs von Böhmen, entbietet Clara, die unwürdige Dienerin Jesu Christi und unnütze Magd der Frauen, die im Kloster San Damiano in verborgener Zurückgezogenheit leben, in allem eure ergebene Magd, mit besonderer Ehrerbietung ihren Gruß. Möget ihr die Herrlichkeit der ewigen Glückseligkeit erlangen. Ich habe den höchst ehrenwerten Ruf eures heiligen Lebenswandels im Ordensstand vernommen. Er ist nicht nur bis zu mir durchgedrungen, sondern nahezu auf der ganzen Welt glanzvoll bekannt. Und darüber freue ich mich gar sehr am Herrn und juble. Und nicht nur ich allein darf darüber jubeln, sondern auch all jene überall, die im Dienst Jesu Christi stehen oder zu stehen verlangen. Und der Grund ist dieser: Ihr hättet außer anderem Prunk, Ehren und weltlicher Würde den außerordentlichen Ruhm genießen können, mit dem erlauchten Kaiser rechtmäßig vermählt zu werden, wie es eurer und seiner Hoheit geziemt hätte. Doch ihr habt alles verschmäht. Ihr habt mit ganzer Seele und Leidenschaft des Herzens lieber die heiligste Armut und die leibliche Not gewählt und einen Bräutigam edleren Geschlechts genommen, den Herrn Jesus Christus, der eure Jungfräulichkeit immer unbefleckt und unversehrt bewahren wird. Wenn eure Liebe ihm gehört, seid ihr keusch. Wenn ihr ihn berührt, werdet ihr noch reiner. Wenn ihr ihn aufnehmt, seid ihr Jungfrau. Seine Macht ist stärker, seine edle Art erhabener, sein Aussehen schöner, seine Liebe holder und seine Anmut feiner. Von seinen Umarmungen seid ihr schon umfangen. Er hat eure Brust mit kostbaren Steinen geschmückt und eure Ohren unschätzbare Perlen geschenkt. Und ganz hat er euch umgeben mit leuchtenden und funkelnden Edelsteinen und euch gekrönt mit einer goldenen Krone, dem ausdrücklichen Zeichen der Heiligkeit. Deshalb, liebste Schwester, ja mehr noch, hoch zu ehrende Herren, denn ihr seid ja Braut, Mutter und Schwester meines Herrn Jesus Christus. Was sind das für Worte, wenn eine Frau das zu schreiben wagt? Vielleicht haben wir heute ein kleines Stück eines Lebensgeheimnisses erspürt. Und dazu gehört nicht viel. Es gehört einfach dazu, das Banale im Leben wegzubringen und zu dem Grundsätzlichen zu finden, zu dem, was Gott in jedem Menschen hineingelegt hat, und diesem Grundsätzlichen zu folgen. Und die Clara von Assisi hat dieses gewählt. Und darin ist sie Vorbild für viele Menschen geworden, die in ihrem Leben denken, das kann es nicht gewesen sein. Da muss es auch anderes geben. Ich glaube, dieses Leben ist dazu da, in Liebe zu erglühen. Und wenn diese Liebe in uns nicht zu spüren ist, dann ist irgendwas noch nicht da, wo es sein soll. Wenn diese Freude, dem Schöpfer in seinen Geschöpfen zu begegnen, nicht da ist, dann dürfen wir wachsen. Dann dürfen wir reicher werden. Dann ist es vielleicht Zeit, den Ballast loszulassen, um wieder in das Zentrum zu finden. Ja, das mag das Zentrum sein, das Erglühen in Liebe, egal in welcher Situation, dann ist Leben so begehrenswert. Amen.